Schön, dass du bei diesem Gottesdienst mit dabei bist. In den letzten Wochen war ich immer auf eurer Seite und jetzt mal auf dieser, für mich noch sehr ungewohnten Seite. Wie gern hätte ich euch gesehen. Schade, dass es nur so geht, aber trotzdem super, bist du dabei. Wie Doris schon gesagt hat, sind wir ja in dieser Predigtserie drin. Frag Johannes. Daniel hat uns letzten Sonntag aufgefordert, auf eine Wanderung zu gehen. Und heute nehmen wir die zweite Etappe unter die Füße auf dieser Wanderung. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir da alles erleben werden. Wir werden drei Plattformen, Aussichtsplattformen betreten und hinausschauen in ganz spannende Dinge hinein. Aber bevor wir so richtig starten, fange ich mal mit uns selber an. Fragst du dich manchmal auch, wer bin ich eigentlich? Also spätestens, wenn Leute mir sagen wollen, wer ich bin, dann muss ich mir diese Frage stellen. Oder ich werde häufig gefragt, weil ich immer wieder in anderen Gemeinden bin, wer bist du? Und dann komme ich immer ein bisschen in Verlegenheit. Wer bin ich denn eigentlich? Bin ich jetzt das, was ich von Beruf mache? Bin ich Ehemann? Bin ich Vater? Bin ich Großvater? Was bin ich eigentlich? Frag Johannes, oder? Das ist die richtige Antwort. Frag Johannes. Johannes würde sagen, das ganze Evangelium zusammengefasst, wenn du zu einer gesunden Selbsterkenntnis kommen willst, dann brauchst du vorher die richtige Gotteserkenntnis. Selbsterkenntnis geht immer über uns hinaus, auf diese Gotteserkenntnis. Und heute Morgen wollen wir hineinstarten ins erste Kapitel und wir stellen Johannes eine ganz, ganz zentrale Frage, um genau das herauszufinden. Die wahre Gotteserkenntnis, damit wir zur gesunden Selbsterkenntnis kommen. Und diese Frage lautet, wer ist Jesus eigentlich? Wer ist Jesus eigentlich? Johannes, kannst du das beantworten? Wer ist Jesus eigentlich? Wir lesen die ersten drei Verse im Johannesevangelium und lesen dort Folgendes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Alles klar? Also ich merke, solche Sätze, die muss ich immer ein paar Mal lesen. Das tönt so philosophisch, so kompliziert. Was will Johannes hier eigentlich genau sagen? Er betont das Wort. Wenn wir jetzt schon weiterlesen würden im Johannes-Evangelium Kapitel 1, werden wir merken, damit ist niemand anderes gemeint als Jesus. Jesus ist dieses Wort. Also Johannes beginnt nicht mit irgendeinem Stammbaum, der zeigt, woher Jesus kommt, sondern er fällt mit der Tür ins Haus und sagt, Jesus ist viel, viel mehr als ein normaler Mensch. Jesus ist etwas Übernatürliches. Jesus ist das Wort. Und das ist die erste Plattform, die wir heute Morgen besteigen. Jesus ist das Wort, deswegen lohnt es sich, auf ihn zu hören. Schauen wir mal, was Johannes hier über Jesus alles sagt. Er sagt, dass dieses Wort am Anfang bei Gott war. Habt ihr gemerkt, was er da betont? Im Anfang. Er sagt nicht am Anfang. Jesus hat keinen Anfang. Im Anfang war Jesus das Wort schon bei Gott. Und er war sogar Gott selber. Also Johannes betont hier, Jesus ist kein Mensch, Jesus ist Gott, Jesus ist übernatürlich, Jesus hat ewig existiert, er war schon immer bei Gott Vater und er ist Gott Sohn. Die Bibel zeigt uns, dass es Gott als eine Einheit gibt. Es gibt nur einen Gott, aber dieser Gott offenbart sich in drei Personen, im Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also Johannes macht mit den ersten Sätzen schon klar, dieser Jesus ist ewig, dieser Jesus ist eine Person, dieser Jesus ist Gott. Und damit macht er einen Bogen zum Anfang der Bibel. Denn der erste Satz in der Bibel lautet wie folgt: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Versteht ihr jetzt? Am Anfang, nicht im Anfang. Die Erde hat einen Anfang. Und interessant ist jetzt, dass das Wort für Gott im Urtext, im Hebräischen, in der Mehrzahl steht. Also Gott in seiner Ganzheit, Gott mit diesen drei Personen, hat diese Erde ins Leben gerufen, dieses Universum. Der Vater schuf durch den Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes alles, was existiert. Alles, was wir wahrnehmen können. Wenn wir das wirklich verstanden haben, dann kann das enorme Auswirkungen auf unser Leben haben. Es kann unser Leben mit tiefer Dankbarkeit erfüllen. Denn ich weiß dann, dass mein Leben ein Geschenk Gottes ist. Alles, was ich besitze, ist ein Geschenk Gottes. Alles, was ich erleben kann, was ich sehen kann, ist ein Geschenk Gottes. Ich nehme mir meistens, wenn ich irgendwie kann, am Morgen Zeit für einen Gebetsspaziergang. Heute Morgen bin ich um 5:30 aufgestanden und zuerst mal 1,5 Stunden durch die Gegend gelaufen. Und die erste Viertelstunde, die brauche ich eigentlich fast immer zum Danken. Ich beginne damit: Danke, Herr Jesus, dass du diesen Tag geschaffen hast. Das ist nicht irgendein Tag. Es ist ein Tag, den du geschaffen hast, mit dem du einen Plan hast und in dem du mir das geschenkt hast, dass ich heute Morgen die Augen öffnen konnte, hast du irgendwas vor mit mir. Noch keine Ahnung was, aber du hast das vor mit mir. Danke, dass ich in einem warmen Bett schlafen konnte. Danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Es gibt Millionen Menschen, die haben es nicht. Danke, dass du uns gestern versorgt hast. Wir mussten nicht eine Sekunde darüber nachdenken, was wir essen können und was wir trinken können. Danke, dass wir einen Kleiderschrank voll Kleider haben. Ich musste nicht überlegen, was ziehe ich an. Ich hatte alles. Millionen und Abermillionen von Menschen haben das nicht. Danke, habe ich die Gesundheit, jetzt rausgehen zu können, zu laufen in einem sicheren Land. Ich muss keine Angst haben, dass ich dann auf diesem Spaziergang überfallen werde oder umgebracht werde. Nein, das ist so ein Geschenk. Jeden Tag, den wir als Ehepaar, als Familie erleben, ohne Schicksalsschlag, ohne Krankheit, ohne irgendeinen Überfall, ohne Krieg, ist ein riesiges Geschenk. Danke, danke Jesus, was du uns alles gegeben hast. Und jetzt sagt Johannes, dieser Jesus wurde das Sprachrohr von Gott zu uns Menschen. Durch Jesus will Gott zu uns reden. Das heißt, ich muss lernen, auf Jesus zu hören. Ich muss lernen, Jesus immer besser kennenzulernen. Und wie kann ich das? Indem ich mich mit dem geschriebenen Wort Gottes auseinandersetze, das mir zeigt, wie das lebendige Wort Gottes ist. Es gibt heute Strömungen unter Christen, die sagen, wir glauben doch nicht an ein Buch, wir glauben an Jesus. Und sie wollen das auseinanderdividieren, um dann sagen zu können, in der Bibel stimmt nicht alles. Aber wir wissen gar nichts über Jesus. wenn wir nicht Gottes Wort zur Hand nehmen. Es zeigt uns, wie dieser Jesus ist und er, das geschriebene Wort Gottes, hilft uns. Also meine Liebe zur Bibel spiegelt meine Liebe zu Jesus wider. Je wichtiger mir Jesus ist, desto wichtiger wird mir Gottes Wort sein. Ein kleines Beispiel. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein junges Pärchen einander noch altmodische Liebesbriefe schreibt. Wirklich noch von Hand. Und die per Post schickt. Das nehme ich das Mädchen als Beispiel. Das Mädchen hat dem Jungen einen Brief geschrieben, der bekommt ihn, öffnet den Briefkasten, nimmt den Brief raus und legt ihn irgendwo hin für die nächsten 2-3 Wochen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Das Schnellste, was er machen wird, ist diesen Brief aufreißen. Er will doch wissen, was sein Schatz schreibt. Und so ist es mit Gottes Wort. Ich kann nicht verstehen, dass Christen dieses Wort Tage, wochenlang, monatelang links liegen lassen. Und dann sagen sie, lieben Jesus. Schwierig. Nein, Jesus lerne ich durch das Wort kennen. Jesus ist das Wort die erste Aussichtsplattform. Gehen wir zur zweiten Aussichtsplattform. Jesus ist das Licht. Im Licht leben führt zu einem befreiten Leben. Lesen wir die Verse 4 bis 9 miteinander. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Die zweite Aussichtsplattform, Jesus ist das Licht. Wenn etwas Lebendiges lebendig bleiben will oder soll und wachsen soll, sich entfalten soll, dann braucht es Licht. Licht schafft Leben. Licht schafft Klarheit. Jesus schafft Klarheit darüber, über unser Verhältnis zu Gott, über unser Verhältnis zu anderen Menschen, über unser Verhältnis zu uns selber. Wenn du in ein Zimmer kommst, das stockdunkel ist, dann hast du keine Ahnung, was in diesem Zimmer ist. Du weißt nicht, wie es möbliert ist. Du weißt nicht, ob es aufgeräumt ist. Du weißt nicht, ob ein Chaos herrscht. Du hast keine Ahnung. Aber sobald du den Lichtschalter einschaltest, wird alles klar. Die Schönheit des Zimmers wird ausgeleuchtet. Die Möbel, die toll sind, kann ich sehen. Aber wenn es mein Büro ist, dann sehe ich auch Staub. Dann sehe ich laute Stapel, die mal aufgeräumt werden sollten. Alles kommt ans Licht. Das Positive wie das Negative. Wenn wir uns auf Jesus einlassen, dann bringt er Klarheit in unser Leben. Dann erleuchtet er unser Leben. Da wird sichtbar, was alles toll ist. Es wird aber auch sichtbar, was alles nicht so toll ist. Aber Jesus zündet das Licht nicht an, um uns bloßzustellen, um uns fertig zu machen, um dauernd zu sagen, ja schau mal da, das passt nicht und jenes passt nicht. Nein, er zündet das Licht an, um Klarheit zu schaffen und uns zu helfen, aufzuräumen, wo es notwendig ist. Klarheit zu schaffen. Viele Menschen haben Angst, sich auf Jesus einzulassen, weil sie befürchten, dass das in ihrem Leben Auswirkungen hat. Dann müssten sie doch vielleicht Dinge ändern, die sie gar nicht ändern wollen. Und deswegen schieben sie Jesus auf die Seite. Aber sie haben nicht verstanden, dass Jesus das Licht anzündet aus Liebe zu ihnen. Weil er weiß, dass Ordnung schaffen wirklich Ordnung schafft. Dass Leben so möglich ist in der Freiheit. Lass Jesus dein Licht sein in deinem Leben. Aber dazu braucht es eine Voraussetzung. Ich muss mich auf Jesus einlassen. Schauen wir mal den nächsten Vers an. Im nächsten Vers lesen wir, oder Verse 10 und 11. Er, dieser Jesus, war in der Welt. Und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Vielleicht ist das der traurigste Vers der Bibel. Der Schöpfer kommt zu seinen Geschöpfen. Er kommt, weil er sie liebt, weil er mit ihnen zusammen sein will, weil er eine Beziehung leben will zu ihnen. Und was erlebt er? Ablehnung. Sie nehmen ihn nicht auf. Ablehnung. Was muss das für ein Schmerz gewesen sein für Jesus? Er kommt aus Liebe und erlebt Ablehnung. Was macht Ablehnung mit uns Menschen? Winston Churchill hat das britische Volk auf eine unglaubliche Art und Weise durch den Zweiten Weltkrieg geführt. Während einem Bombenhagel über London rief er ins Radio hinein, wir werden sie besiegen, wir werden niemals aufgeben. Diese wilde Entschlossenheit, diesen Mut hat das britische Volk durch diese schwierige Zeit getragen. Churchill war wirklich der Mann der Stunde im Zweiten Weltkrieg. Nachher kam es zu Wahlen. Und auf völlig überraschende Weise wählte das Volk Churchill nicht mehr. Sie haben ihn einfach abgelehnt. Churchill hat den Zweiten Weltkrieg als Führer erlebt, dem Volk vorausgehend. Aber diese Ablehnung hat ihm das Genick gebrochen. Er war ein gebrochener Mann. Er konnte nicht mehr. Wie gehst du mit Ablehnung um? Vergelten, rächen, dann lehne ich dich auch ab. Schmollen, zurückziehen. Jesus kam aus Liebe zu uns Menschen in diese Welt. Gott wurde Mensch, um uns zu begegnen. Und er wusste, dass er abgelehnt wird. Und er hat es trotzdem gemacht. Und er kam sogar, um sein Leben hinzugeben für uns. Obschon er wusste, dass er ganz viel Ablehnung erlebt hat. Was ist das für eine Liebe? Eine Liebe zu Menschen von Gott. Aber glücklicherweise haben nicht alle Jesus abgelehnt, sondern er erlebte auch andere Reaktionen. Wir lesen in Vers 12 bis Vers 13 folgendes. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Wie kommt ein Mensch in eine lebendige, ewige Beziehung mit Jesus? Wie bekommt ein Mensch ewiges Leben? Wie bekommt ein Mensch Vergebung? Wie bekommt ein Mensch Rettung? Frag Johannes. Und Johannes stellt eine Gleichung auf. Die Gleichung lautet: Glauben plus aufnehmen gleich werden. Glauben plus Aufnehmen gleich Werden. Buchstabieren wir das mal durch. Glauben bedeutet, ich fange an, darauf zu vertrauen, dass Jesus der ist, der er gesagt hat zu sein. Nämlich ewig. Gott, Gottes Sohn, der gekommen ist, um uns Menschen zu erlösen. Der als Messias gekommen ist, als Retter. Ich fange an, darauf zu vertrauen, dass Jesus genau das ist. Und das ist mehr als einfach ein Fürwahrhalten. Es gibt Menschen, die gehen ihr ganzes Leben in solche Gottesdienste. Und die sagen, ja, das glaube ich. Aber sie halten es einfach für wahr und nicht mehr und nicht weniger. Und sie erleben Jesus nicht in ihrem Leben. Es geht um eine Vertrauensbeziehung, die ich da eingehe mit Jesus. Ich vertraue darauf, dass du die Wahrheit gesagt hast. Ich vertraue auf dich als meinen Erlöser und Retter. Und jetzt kommt das Zweite. Und aufnehmen. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, Jesus ist auferstanden, er lebt. Und der zweite Schritt ist genauso wichtig wie der erste, das Vertrauen. Jesus aufnehmen. Ich bitte ihn, in mein Leben hineinzukommen. Ich bitte ihn, mein Leben zu erfüllen. Ich bitte ihn, in meinem Leben das Licht anzuzünden und mich zu erleuchten. Und dann passiert ein Werden. Dann werde ich ein Kind Gottes. Beide Schritte sind notwendig. Kein Mensch ist Christ, weil seine Eltern Christen sind. Kein Mensch kann sich selber retten. Ich muss mich Jesus zuwenden, ihm vertrauen, ihn aufnehmen und in diesem Moment, wo ich diese Entscheidung treffe, werde ich zu einem Kind Gottes. Ich werde aus Gott geboren. Ich bekomme Anteil am göttlichen Leben. Hast du die Gewissheit, dass du ein Kind von Gott bist? Hast du die Gewissheit, mir ist alle Schuld vergeben worden durch Jesus? Ich habe neues, ewiges Leben. Wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann nimm diese Gleichung heute und triff diese zwei Entscheidungen. Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich bringe dir alles, was mich trennt von Gott zu dir. Und ich glaube, dass du es wegnimmst, dass du meine Schuld vergibst. Und ich lade dich ein, in mein Leben hineinzukommen. Und dann liest diesen Vers oder diese Verse nochmals. Du hast dann das Recht, dich ein Kind Gottes zu nennen, weil du es geworden bist. Jeder Mensch kann es ganz einfach erleben. Was hat das jetzt für Auswirkungen dann in unser Leben hinein? Schauen wir die nächsten Verse an, Vers 14 bis 18. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Damit sind wir an der dritten Plattform angelangt. Jesus ist das Leben. Und er gibt deinem Leben Sinn. Er ist das Leben, das wahre Leben. Wir haben schon in Vers 4 gelesen, in ihm war das Leben. Und jetzt in Vers 14 sehen wir, dass das Wort Mensch wurde. Er, das Wort, wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Das ist unglaublich. Gott wurde Mensch, damit wir nicht mehr Gott sein müssen. Wir müssen nicht alles auf die Reihe kriegen. Gott kam zu uns Menschen. Wenn wir die ganze Bibel nehmen, dann sehen wir, dass es sich durchzieht wie ein roter Faden. Gott will unter den Menschen leben. Gott will unter den Menschen wohnen. Am Anfang war das völlig unkompliziert. Gott konnte spazieren gehen und den Menschen einfach begegnen. Auf Augenhöhe. Kein Problem. Da gab es nichts Störendes. Bis die ersten Menschen der Schlange mehr glaubten als Gott. Und dann kam es zur Katastrophe. Es kam zum Bruch zwischen Gott und uns Menschen. Die Menschen mussten den Wohnort Gottes, den Garten Eden, verlassen. Plötzlich war eine Trennung da. Aber Gott hatte immer das Ziel, unter den Menschen zu wohnen. Er fing dann neu an mit einer Familie, Abraham. Aus ihm sollte ein Volk werden. Unter diesem Volk wollte er wohnen. Und deswegen gab er diesem Volk den Auftrag, einen transportablen Tempel zu bauen. Die Stiftshütte. So konnte Gott mit den Menschen unterwegs sein. Er konnte unter ihnen wohnen. Und genau dieses Bild hat Johannes jetzt vor Augen, wenn er sagt, das Wort wurde Mensch und zeltete unter uns. Gott will durch Jesus unter den Menschen wohnen. Und dieser Jesus hat eine besondere Aura, besondere Ausstrahlung. Die Bibel nennt es Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist das Licht, das Dinge aufdeckt. Jesus klärt uns auf über Wahrheit. Er schafft Klarheit. Aber dann behandelt er uns nicht auf der Ebene der Gerechtigkeit, sondern auf der Ebene der Gnade. Er deckt auf, aber schenkt Gnade. Was bedeutet das? Ich versuche es in einem Beispiel deutlich zu machen. Ich entführe euch kurz in die Vereinigten Staaten von Amerika, aber nicht wie sie heute sind, sondern wie sie mal waren. Der dritte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, es war Thomas Jefferson. Er war unterwegs mit einer Gruppe von Leuten, damals hoch zu Ross, noch ganz normal. Und sie hatten ein Ziel und sie kamen an einen Fluss und stellten fest, das große Unwetter vom letzten Tag hatte die Brücke weggeschwemmt, über die sie eigentlich gehen wollten. Und jetzt standen sie vor der Herausforderung, wie kommen wir ans andere Ufer? Für sie war schnell klar, es gibt nur einen Weg, wir müssen mit unseren Pferden durch diese reißenden Fluten, sonst schaffen wir das nicht. Sie mussten ihr Leben riskieren, um ans andere Ufer zu kommen. Die ersten Reiter machten sich auf den Weg, sie schafften es, das gab Mut für die anderen. Ein Fremder hatte dieses ganze Szenario beobachtet und kam dann auf diese Gruppe zu, ging zum Präsidenten und fragte, nehmen Sie mich mit ans andere Ufer? Der sagte es, ohne mit der Wimper zu zucken oder zu zögern, ja natürlich. Der Fremde stieg aufs Pferd zum Präsidenten, sie gingen durch die Fluten, und sie kamen gut am anderen Ufer an. Als der Fremde abgestiegen war, kam einer der Begleiter des Präsidenten auf ihn zu und sagte, warum haben Sie ausgerechnet den Präsidenten um diesen Gefallen gebeten? Der war wie vom Blitz getroffen, er hatte keine Ahnung, dass das der Präsident der Vereinigten Staaten war. Aber er erklärte dann, wissen Sie, ich habe mir einfach alle Gesichter angeschaut von den Männern. Und da gab es Gesichter, die haben Nein gesagt. Und es gab Gesichter, die haben Ja gesagt. Und er hatte das deutlichste Ja-Gesicht. Deswegen habe ich ihn gefragt. Ein Ja-Gesicht. Ich hab keine Ahnung, wie Jesus ausgeschaut hat als Mensch. Äußerlich. Aber wenn ich die Augenzeugenberichte lese, dann ist für mich eines klar. Jesus hat ein absolutes Ja-Gesicht. Ein Ja-Gesicht, das Ja sagt zu dir. Das Ja sagt brutto zu dir. Denn für ihn gibt es gar keine Geheimnisse in deinem Leben, er weiß alles. Und trotzdem sagt er Ja. Ja zu dir als Mensch. Ja brutto. Ja, ich will mit dir zusammen sein. Ja, ich möchte, dass du dein Leben mit mir teilst. Jesus hatte ein Ja-Gesicht. Frag Johannes, er sagt uns Folgendes. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Johannes sagt, Jesus gehört alles. Er ist der Schöpfer von allem. Ihm gehört alles. Und aus diesem Reichtum nimmt er jetzt ein unverdientes Geschenk und gibt es dir und gibt dir das nächste unverdiente Geschenk und das nächste unverdiente Geschenk und das nächste unverdiente Geschenk. Er gibt Gnade um Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, fühle ich mich an ein Meer versetzt am Strand und die Wellen kommen einfach. Sie kommen immer wieder. Gnade und Gnade und Gnade und Gnade. Jesus hat ein Ja-Gesicht. Es freut ihn, dich zu beschenken. Er will dein Leben reich machen. Ich nehme nur ein einziges Geschenk von ganz, ganz vielen Geschenken heraus, das aber gut zu unserem Text passt. Es ist das Geschenk der Vergebung. Wenn ich über dieses Geschenk nachdenke, dann bekomme ich weiche Knie. Es gab noch nie einen Tag in meinem Leben, an dem mir nicht deutlich wurde, ich habe Vergebung oder ich brauche Vergebung. Ich muss nur das größte Gebot nehmen, das Gott gegeben hat. Liebe mich mit ganzem Herzen, mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Und jeden Tag muss ich zugeben, das habe ich nicht erfüllt. Nicht zur Gänze. Ich brauche Vergebung. Und ich erlebe Gnade. Immer wieder neue Gnade. Wie viele Böcke habe ich schon geschossen in meinem Leben? Wie viel Mist habe ich gebaut? Und wie viel Mist habe ich x-mal gebaut, bis zu dem Punkt, dass ich gar nicht mehr glauben konnte, dass Jesus das noch vergeben kann? Und Johannes sagt, Jesus nimmt aus seinem Reichtum Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Im Alten Testament hat Gott seinem Volk das Gesetz gegeben. Und damit lernte das Volk den Willen Gottes kennen. Aber nicht Gott selber. Gott selber hat sich vorgestellt, auf unserer Ebene, in dem Gott selber Mensch wurde, in Jesus. In Jesus erkennen wir, wie Gott ist. Geh mal auf irgendjemanden zu, den du kennst, und frage ihn, er soll mal eine Jambuse zeichnen. Ich nehme mal an, die meisten werden etwa so reagieren. Was soll ich zeichnen? Eine Jambuse? Noch nie gehört, weiß nicht, was das ist. Und wenn er dann anfängt, irgendwas zu zeichnen, ist das sicher keine Jambuse. Also wenn ich eine Jambuse zeichnen will, dann muss ich wissen, was das ist. Ich muss wissen, dass das eine Frucht ist. Ich muss am besten sie mit allen Sinnen schon genossen haben. Und dann kann ich das malen. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die zeichnen eine Jambuse in ihrem Kopf und ihrem Herzen, ohne je eine gesehen zu haben. Nämlich ein Bild von Gott. Und dann sagen sie, so ist Gott. Ich denke, so und so und so ist Gott. Aber das sind einfach nur ihre Gedanken. Wenn ich wissen will, wie Gott ist, muss ich wissen, wie Jesus ist. Jesus zeigt mir, wie Gott ist. Er hat sich offenbart. Er muss sich zeigen. Ich kann mir nicht ausdenken, wie Gott ist. Doch, kann ich schon, aber dann habe ich einen Götzen. Jesus ist derjenige, der uns gezeigt hat, wie Gott ist. Johannes hat hier am Anfang vom Evangelium uns drei Plattformen gezeigt. Jesus ist das Wort, deswegen ist es so wichtig, dass wir auf ihn hören und uns mit dem geschriebenen Wort Gottes auseinandersetzen. Jesus ist das Licht, er bringt Klarheit in unser Leben hinein. Klarheit über unsere Beziehung zu ihm, zu den anderen Menschen, zu uns selber. Und er ist der, der das Leben bringt, das ewige Leben. Er hat ein Ja-Gesicht zu dir, zu mir. Er bietet dir Vergebung an, er bietet dir ewiges Leben an. Wenn du an ihn glaubst und ihn aufnimmst, wirst du zum Kind Gottes. Vielleicht können wir das Ganze so zusammenfassen. Jesus ist das Zentrum des christlichen Glaubens und Lebens. Er ist nicht nur ein Leuchtender, sondern das Licht. Er ist nicht nur ein Wegweiser, sondern der Weg. Er ist nicht nur ein Wahrhaftiger, sondern die Wahrheit. Er ist nicht nur ein Lebendiger, sondern das Leben. Er ist nicht nur ein Großer, sondern der Herr, der König. Er ist der Einzige, in dem wir Gott schauen können, wie er ist. Er ist der Einzige, von dem wir völlig durchschaut und dennoch geliebt werden. Er ist der Einzige, bei dem ein Mensch die Schuld seines Lebens loswerden kann. Er ist der Einzige, der einen völligen Neuanfang des Lebens ermöglicht. Er ist der Einzige, der unserem Leben Sinn gibt und unser volles Vertrauen verdient. Das Evangelium von Jesus können wir ganz kurz so zusammenfassen. Frag Johannes, zusammengefasst, ich bin viel, viel sündiger, als ich jemals geglaubt habe. Und ich bin viel, viel mehr geliebt, als ich jemals gehofft habe. Das ist das Evangelium. Ich will beten. Herr Jesus, danke, dass wir dich kennenlernen dürfen. Danke für dein Wort. Danke, dass du dich uns vorgestellt hast. Dass du Mensch geworden bist, dass du uns gezeigt hast, wie der Vater im Himmel ist und dass du den Weg geöffnet hast zu diesem Vater im Himmel. Danke, dass du ein Ja-Gesicht uns mit deinem Ja-Gesicht uns entgegenblickst. Amen. Wir wollen jetzt ein Lied miteinander singen. Jesus, höchster Name. Das fasst das Ganze noch einmal zusammen und ich fordere dich auf, nimm dir jetzt die Zeit, dieses Lied ganz bewusst mitzusingen.